Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Wir starten heute mit einem ganz neuen Phänomen oder zumindest einem ganz neuen Etikett, dem Sexy Rassismus. Ein neues Buch analysiert die erotische Bildsprache rechter Bewegungen.
Und danach geht es um die Frage, männerlos glücklich. Eine Paartherapeutin zweifelt, ob das wirklich der Königsweg zum Glück ist.
Und derweil verkündet die NZZ, dass der Trans-Hype vorbei sei. Große Überschrift, große Behauptung und wir schauen mal hin, ob das jetzt Wunschdenken oder eine echte Trendwende ist.
In Hannover sorgt eine sogenannte queere Bücherkiste in Kitas für Diskussionen. Die einen freuen sich, die anderen fragen sich, warum man Kindern schon wieder etwas erklären will, das sie noch gar nicht beschäftigt.
Außerdem sprechen wir über muslimischen Feminismus.
Und über eine ganz alte Erkenntnis, Frauen leben länger. Die Frage ist nur, zu welchem Preis?
Los geht's!
Ja, wir hatten es ja schon angedeutet, draußen ist es kalt. Extremwetterlage heißt das ja. Früher hieß das Winter. Klimawandel lässt uns hängen. Umso mehr müssen wir mit einem heißen Thema starten.
Sehr gut.
Nämlich mit einer AfD-Werbekampagne. Die ist schon ein bisschen älter. Mancher wird sich dran erinnern an die beiden Frauen im Bikini, die am Strand sich in Richtung Meer aufmachen und auf dem Plakat die Schrift Burkinis, nein danke, wir stehen auf Bikinis. Das nennt sich Sexy Rassismus. Dagmar Herzog hat ein Buch geschrieben, Der neue faschistische Körper. Und ja, der Deutschlandfunk Kultur hat sich damit auseinandergesetzt. Also wirklich die absolute Edelvariante des Wokismus-Propaganda-Gedöns. Und da heißt, dass Faschismus nicht nur über Angst funktioniere, sondern auch über das Versprechen von Lust, Macht und Überlegenheit. Dagmar Herzog analysiert in diesem Buch den erotisch aufgeladenen Rassismus rechter Bewegungen. Ja, also es gibt schon viele Untersuchungen zu dem Thema. Dabei ging es in der Regel um Sorgen und Ängste der Wählerinnen und Wähler, wie es hier heißt, um Abstiegsängste und Statusverlust. Historikerin Dagmar Herzog wählt jetzt einen anderen Ansatz. Sie versteht die Bewegung nicht als rein negatives oder reaktives politisches Projekt, sondern analysiere, wie sie ihren Anhängerinnen und, es ist abartig, ne? Anhängerinnen und Anhängern Lust verschaffen können. Also die rechten Bewegungen. Es ist schon beim Lesen dann schwierig.
Ich kenne sogar ein Plakat, also was du da meinst mit den Bikinis, da waren sogar drei Bikini-Damen drauf.
Echt?
Ist wahrscheinlich immer die Frage, ob es hochkant oder quer ist. Je querer, desto mehr.
Da habe ich da glatt eine Frau im Bikini übersehen.
Hast du eine übersehen? Ja.
Ist es zu fassen?
Da frage ich mich aber, oder habe ich mich jetzt gefragt die ganze Zeit, wieso denn Wählerinnen? Also
eben.
Zumindest in der Welt der AfD spricht das jetzt erstmal neben Frau Weidel die Herren an.
Ja, und auch die Kritik dann daran. Es holpert dann einfach in der logischen Konsequenz. Und sie schreibt dann auch, dass es im Bereich der Körperpolitik sich ganz deutlich zeige. Was ist eigentlich Körperpolitik, habe ich mich gefragt.
Na, wenn man mit Körpern Politik macht. Also Stichwort Ricarda Lang. egal.
Ja, der war gut, ja. Ja, ich denke, es bezieht sich dann auf einerseits die Fertilität oder alles, was den Körper ausmacht, nehme ich an.
Ich habe mich dann tatsächlich nochmal gefragt, ob es, also neben dem Bikini-Plakat, jetzt noch so viele andere sexy Wahlplakate von der AfD gegeben hat?
Naja, 2019 schreibt hier der Deutschlandfunk, es gab schon mal ein Wahlplakat mit einer nackten Frau, die an einen Heizkörper gefesselt war. Dazu sah man die Silhouette eines schwarzen Mannes und der Text dazu, Pfefferspray hilft nicht immer, gute Politik schon.
Ja, zumal man das Pfefferspray ja gar nicht einsetzen darf gegen den schwarzen Mann.
Ja eben, da wirst du auch angekettet, wenn du das nutzt.
Aber da darfst du wahrscheinlich Knastkleidung tragen.
Ja, und das ist jetzt 6 Jahre zurück. Diese beiden Plakate werden genannt. Ich weiß nicht, wie alt das Bikini-Bild ist. Das ist mit dem Heizkörper 6 Jahre alt.
Ich glaube, das ist auch so ungefähr so alt. Das hat noch Thor Kunkel gemacht.
Ah, okay.
Weißt du, der Schriftsteller, der hat doch eine Weile ja die Werbeaktion der AfD gemacht.
Das wusste ich nicht, aber ich kenne ihn als Schriftsteller. Und ich habe gleich denken müssen, natürlich an Hamburg. Ja, also es fällt ja schwer, nicht dran zu denken, wo jetzt ein Schwarzer eine Frau vor den Zug gestoßen hat, wo Politik durchaus geholfen hätte. Er wurde ja über dieses Flüchtlings-Resettlement-Programm nach Deutschland reingeflogen, war den Behörden bekannt als Straftäter, aber läuft hier rum und bringt sich und die Frau um. Riesig, es ist absoluter Horror. Man nennt es dann Geisteskrankheit, aber ich denke mir immer, warum sind es dann auch die Schwachen, die dann dort angegriffen werden? Es ist ja so eine Art Muster. Man denke an die Irina Zarutzka in den USA, die von dem Schwarzen auf diese unfassbar schreckliche Weise umgebracht wurde, dass die in Anführungszeichen Geisteskranken offensichtlich in der Regel die Schwachen und dann auch noch zunehmend die Frauen angreifen und vor Züge werfen etc.
Ja, wenn ich es mir aussuchen kann, tatsächlich habe ich lieber lauter Wahlplakate mit halbnackten Frauen drauf als tote Frauen im Gleisbett oder in der U-Bahn.
Da bist du halt nicht wie die Linke, hä? Das mag die nicht.
Ja, das Ding ist halt, wenn du das Personal nie hast, die du nett trapieren kannst auf so einem Wahlplakat, dann bleibst du halt verwehrt. Ich musste dran denken, also einmal gab es eine sexy Wahlkampagne, an die musste ich jetzt denken, und zwar von Vera Lengsfeld, damals für die CDU in Berlin angetreten, mit einem tiefen Ausschnitt.
Ach ja, natürlich, das war das Jahr.
Ja, sagt ihr das was? Ja. Also ne, ihre zwei Argumente sieht man da sehr prominent vertreten. Und zwar als Anspielung auf den tiefen Ausschnitt von Angela Merkel mal in Bayreuth bei irgendwelchen Festspielen. Also bei den Festspielen.
Bei den Festspielen.
Da ist sie eben mit dem Dekolleté aufgetreten, was ja für Angela Merkel tatsächlich sehr ungewöhnlich war, dieser tiefe Ausschnitt. Und auf diese Argumente hat sie angespielt.
Jetzt waren sie halt da, ne? Die beiden Argumente.
Da waren sie schon mal da.
Da waren sie schon mal da.
Also sexy ist böse, ist schlecht, weil die Nazis ja auch schon sexy waren. Oder was?
Ja, also wie es jetzt hier weitergeht, ist eh interessant. Denn auch ihre Analyse heißt es, der Behindertenpolitik macht einen völlig ignorierten Aspekt rechter Ideologie sichtbar. Also sie analysiert den historischen Faschismus, heißt es, und dann geht es gleich los mit der Behindertenpolitik. Das ist direkter Übergang, ja, nach dem Pfefferspray. Und mit Hilfe mehrerer Beispiele zeige die Autorin, wie zentral die Ablehnung von Inklusion für die AfD von Anfang an war. Und das, obwohl die Anforderungen der UN an die Inklusion behinderter Menschen in Deutschland nie auch nur ansatzweise umgesetzt wurden. Und so hält Herzog fest, dass es weltweit keine andere Partei im rechten Spektrum gibt, die dieses Anliegen mit solcher Hingabe verfolgt wie die AfD. Also der Aufhänger ist sexy Rassismus. Dann geht's gleich weiter zum Hass der AfD auf Behinderte.
Die hätten im Rollstuhl sitzen müssen, die drei Frauen.
Ja.
Und über den Strand rollern. Dann wäre es gut gewesen.
Das ist dann die Klammer zum Thema Körperpolitik, unter der diese Denke wahrscheinlich läuft, oder? Also körperliche Schönheit oder jetzt körperliche Einbußen wird dann insofern zusammengerührt.
Also da hätte ich immer gerne dann mal das Wahlplakat, was jetzt gegen Behinderte Stimmung macht, präsentiert. Das kann sie wahrscheinlich nicht. Also eine Google-Suche bleibt jedenfalls meinerseits erfolglos, wohingegen bei sexy Wahlplakate habe ich immerhin das Ding mit den Bikinis gefunden. Das Heizungsbild leider nicht. Muss man aber nachliefern.
Die Tage ist eine neue junge Linke, ich weiß nicht, welche Position gewählt worden. Ich glaube verhältnismäßig regional, aber auch äußerst übergewichtig. Mit sehr, sehr kurzen Klamotten, die tanzt. Also das ist so ein bisschen das Gegenbeispiel zu dem bösen sexy Rassismus offensichtlich. Oder man denke an die Werbung für Jaguar, wo dann Bransen und, weiß nicht, Männer die Frauen sind oder sich die Fingernägel lackieren und man weiß nicht, welches Geschlecht und sehr dicke Menschen im Bikini und Männer, die Periodenblut an der Hose haben und so weiter und so fort als Autowerbung. Also sie werben ja ganz bewusst mit Hässlichkeit. Und wer jetzt mit Schönheit bewirbt, den bewerfen sie mit Schmutz. Das ist so ein bisschen die linke Strategie.
Der ist rechts. Ja, 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 genau.
Ja.
Alles Schöne, alles Ästhetische ist schon mal verdächtig. Tatsächlich ist ja so ein Muster, ne? Wenn du an so Kunst denkst, modernere Kunst, die ja im Gros zumindest aus einer linken Ecke kommt, das ist nicht schön. Es ist nicht ästhetisch. Und so zeigt sich das für mich immer, dass dieser Dreiklang aus dem Wahren, Guten und Schönen, ja, schon allein in der Ästhetik sich zunächst mal bricht in das Hässliche. Das Hässliche ist auch nicht gut, es ist böse und es ist vor allen Dingen nicht wahr.
Ja, und es geht hier weiter mit, indem sich die Historikerin auf die Körperpolitik rechter, faschistischer und nationalsozialistischer Bewegungen konzentriert, trifft sie einen wichtigen Aspekt. Auch im historischen Abgleich mit dem Nationalsozialismus wird deutlich, der Faschismus will Triebe, Wünsche und Sehnsucht nicht einfach unterdrücken. Er will sie für einen Teil der Menschheit erst befreien. Die faschistische Körperpolitik verspricht Befreiung durch Exklusion. Krass, oder? Also vereinfacht gesagt. Es geht nicht um Schönheit oder Gutheit oder Wahrheit. Schönheit ist für sie dann halt faschistisch.
Mhm.
Sexuelle Anreize sind faschistisch. Man kann nur mit Schmutz werfen.
Ich hätte auch gedacht, dass die AfD hier einfach nur so die ganz normale Sehnsucht der Menschen nach Schönheit, Ästhetik, Familie, Gemeinschaft, Sicherheit bedient. Ja, aber das ist so ein bisschen so eine zusammengekniffene Verbiestertheit auch. Auf einmal so eine merkwürdige Brüderie, die völlig im Widerspruch zu der totalen zügellosen Sexualerziehung zum Beispiel im Schulunterricht steht. Aber wiederum diese zusammengekniffene Verbiestertheit erinnert mich total an diesen Heterofatalismus, über den wir in der vergangenen Woche schon gesprochen haben, und diese irre Lust auch so an der Selbstzerstörung und an der Zerstörung dessen, was wir brauchen und was uns am Leben erhalten würde und was das Leben gut und schön machen würde.
Ja, man will runterziehen. Man will nicht befreien, man will runterziehen, runter in den Schmutz und den Menschen halt formen. Wer in der Lage ist, das Schönheitsbild sozusagen der Linken als schön abzukaufen, der kauft ja alles ab. Dann sind ja auch politische Argumente obsolete. Ja, wer den Jaguar kauft, weil der Mann sich Farbe auf die Finger schmiert, also wenn es den gibt, aber der glaubt doch ganz andere Sachen.
Ja. Na Juti, kommen wir zu einem anderen Thema. So ein bisschen vielleicht auch in Überleitung sehen, was ich gerade schon über den Heterofatalismus gesagt habe, der uns letzte Woche schon beschäftigt hat. Da ist mir ein kleiner Lichtblick untergekommen in der Welt. Da hat sich nämlich auch eine Paartherapeutin Gedanken zu dem Thema gemacht. Und der Artikel von ihr, von der Carlotta Welding, beginnt auch so, wie wir das eigentlich immer kennen bei diesen Artikeln, wenn Frauen sozusagen über ihren eigenen Kosmos schreiben und über Probleme, die sie irgendwie beschäftigen. Dann geht es erstmal um die Freundinnen, mit denen man sich trifft und mit denen man Zeit verbringt. Hier treffen sich drei Frauen in einer Trattoria. Dafür haben sie Zeit, fragt man sich dann auch, wer passt eigentlich in der Zeit auf die Kinder auf? Sind das die Großeltern, über die man sich dann später total aufregen kann, dass sie die Kinder nur mit Süßigkeiten vollstopfen und vor den Fernseher setzen? Oder ist das der Ehemann, der eh nichts kann? Denn wir werden noch erfahren, dass diese Damen natürlich Kinder haben und beklagen sich da, während sie an ihrem, ja, weiß ich auch nicht, Cinzano nippeln und ihre Pasta mit Parmesankäse essen. Oder sie zumindest angucken, beklagen sie sich über die Bösen. Du lachst so, als wärst du dabei gewesen.
Ich war gerade in dem Moment dabei, als du das beschrieben hast. Ich war dabei, schwöre ich. Ja.
Ja, also da ist die Johanna, die ist geschieden, sie swiped seit 3 Jahren. Für alle, die das nicht wissen, wenn man swiped, ist man wohl auf so einer Dating-App und schiebt Männer nach links oder nach rechts, je nachdem, ob sie einem gefallen.
Du, muss ich mal gleich einhaken. Wenn sie ein Match haben, swipen sie nach rechts, oder? Ist das nicht auch irgendwie schon wieder?
Es zieht sich meiner Kenntnis. Ich war tatsächlich noch nie in so einer App. Man müsste es vielleicht wenigstens aus Recherchegründen mal machen. Ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wie es geht.
Ich würde jetzt doch meine Hand drauf verwenden. Man swipet nach rechts, wenn es zu einem Match kommen soll. Also zu einem Treffer.
Interessant. Also links ist Müll, rechts ist gut. Aha, aha. Die Partnerbörsen sind also auch alle rechtsradikal. Sollte mal einer ein Buch drüber schreiben.
Ja.
Ganz wichtig, damit wir hier drüber reden können.
Wir geben die Rechte hiermit frei.
Genau, bitte fühlen Sie sich animiert, sowas zu schreiben. Ja, also die eine swiped und die andere hat 2 Töchter, ist verheiratet, lebt mit ihrem Mann zusammen, aber eigentlich nur noch wegen der Kinder. Und man ist sich einig, jetzt kommt's, einen emotional kompetenten Mann zu finden, ist nahezu unmöglich, Julia. Einen emotional kompetenten Mann. Was soll das sein?
Ja.
Und nächste Frage, wer braucht das? Offensichtlich Johanna und Friederike. Was ist ein emotional kompetenter Mann, Julian? Was denkst du?
Die Frage habe ich mir auch gestellt und das zeigt ja, dass ich mir sie stellen muss. Ja, habe ich da wahrscheinlich schon versagt.
Sind Frauen per se emotional kompetent?
Ich denke, Johanna würde das so sehen.
Mhm.
Und ihre Freundinnen.
Und ihre Freundin.
Friederike, ja.
Ja, also die sind voll auf diesem Kurs, man braucht keine Männer, ist eh alles doof und ach, die machen es eh falsch und können über ihre Gefühle nie reden, wenn man mit denen redet, hören sie nie zu. Eigentlich alles total doof und dann schreibt unsere Paartherapeutin, die Rechnung lautet, für die Gespräche gibt es Freundinnen oder den Therapeuten, die auch interessant, da gibt man also lieber einen Haufen Geld aus. Oder lässt das die Krankenkasse bezahlen, also den Steuerzahler, um irgendwem seine Probleme zu erzählen, der das dann auf einen Flipchart malt und einem eine Buchempfehlung gibt. Gott, ich wollte den Stand der Therapeuten nicht schlecht machen, aber Das ist die schöne Welt, die sie sich ausmalen. Also für die Gespräche gibt es den Therapeuten, für alles Emotionale hat man seine Schwesternschaft. Freundinnen kümmern sich umeinander, helfen sich gegenseitig, spannen Netzwerke, als ob.
Und sie beschreibt, ihre Freundin sieht das Bild eines Mannes auf dem Handy in dieser Dating-App und der hält einem goldenen Retriever gerade das Pfötchen. Ist ja auch so ein Thema. Immer mehr Hunde gibt's ja. Ich weiß nicht, ob du die neuesten Zahlen kennst. Also sie scheint das ja abzustoßen, dass er da mit dem Golden Retriever das Pfötchen gibt.
Ja, weil der dann nur noch über Hunde reden würde.
Ja, das trifft ja so ein bisschen den Nerv der Zeit. Schätz mal, wie viele Hunde es in Deutschland gibt.
Oh Gott, ich hau mal was rein.
Ja.
200.000.
Ach du meine Güte, Kerstin. 10,5 Millionen. Ist kein Spaß.
War ich ja ganz nah dran.
10,5 Millionen Hunde gibt es in Deutschland.
Und einer davon lebt bei dir.
Und einer lebt bei mir und auch bei diesem Mann auf der Dating-App. Meiner ist kein Golden Retriever, meiner ist ein Malteser, ein kleiner, süßer, weißer Hund. Ich kann dir gleich nochmal was dazu sagen. Kurz nochmal zurückzukommen. 10,5 Millionen Hunde, 15,9 Millionen Katzen sind.
Das dachte ich mir, dass es mehr Katzen sind. Das dachte ich mir
26,4 Millionen Katzen und Hunde.
Die streunern denn noch nicht eingerechnet.
Ja, und wie viel CO2 erzeugen die eigentlich? Ich meine, es sind ja eigentlich die Babys, die Umweltkiller. Wie sieht's mit den 26,4 Millionen Katzen und Hunden aus?
Ja, und jetzt kommen ja noch die ganzen Meerschweinchen dazu und die Hamster.
Ja, das sind im Übrigen 54%, beziehungsweise dann bei Katzen 35% mehr als vor 10 Jahren. Also es ist ein enormes Wachstum.
Die vermehren sich wie die Karnickel.
Sie schlafen oft im selben Bett. Also wir hatten es ja auch schon in der Sendung. In Südkorea wurden erstmalig mehr Hundewagen verkauft als Babywagen. Und diese Parallelität, die ist ja nicht zu übersehen. Mhm. Wir haben jetzt eine Geburtenrate von 1,35 pro Frau. Immer weniger Kinder.
Tendenz sinkend.
Immer mehr Haustiere.
Tendenz steigend.
Und da gibt es dann sozusagen gewisse Reibungen. Das beschreibt hier Sarah Oberdreis in der FAZ. Und dieser Artikel zum Beispiel ist getitelt mit einer Künstlerin, die da heißt, finnische Künstlerin Elina Protherus, die ja in der einen Hand den Dackel hält, einen Dackelwelpen. Und böse in die Kamera schaut und mit der anderen Hand den Stinkefinger zeigt. Im Übrigen, ja, ein rustikaler Stinkefinger, würde ich sagen. Sieht aus wie eine Frau, die anpacken kann. Hat vielleicht ein bisschen Schmutz unter den Nägeln. Also dieses Bild hängt in Museen zum Thema Mutterschaft aus und trifft so ein bisschen den Nerv der Zeit. Vielleicht nochmal, um kurz zurückzukommen zu meinem eigenen Hund. Also ich kann das ganz gut vergleichen, weil hier wird jetzt beschrieben, wie die irritiert ist, die Journalistin, und von Freunden erzählt, dass sie zum Beispiel in der U-Bahn unterwegs ist und denkt, jetzt Platz zu machen. Dann haben die aber gar kein Baby im Kinderwagen, sondern fahren da ihren Zwergspitz rum. Und ja, unser Baby ist jetzt da, ruft eine Frau auf einer Party. Aber was sie in Wahrheit meint, ist halt, dass sie sich jetzt einen Hund zugelegt hat. Und ich muss dazu sagen, die Menschen reagieren unfassbar positiv auf Hunde, Hundewelpen. Also das kann man nicht vergleichen mit Babys.
Ich habe mir das auch von Single-Frauen sagen lassen, also die tatsächlich sich ganz bewusst einen Hund anschaffen, um mit dem Hund im Park oder im Wald spazieren zu gehen und dann andere Hundebesitzer kennenzulernen, männlicher Natur, und als Anbahnung.
Ich glaube, das gilt für beide Geschlechter, würde ich
fast
sagen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, Männer würden das mindestens genauso viel machen. Und die Strategie, also einerseits gegen Vereinsamung, auf jeden Fall 100% Jackpot, man kommt mit Menschen ins Gespräch, definitiv zwingend mit Hund. Und wenn der dann noch süß ist, ist es, glaube ich, wenn du ja unterwegs bist oder in Cafés sitzt, immer ein super Eisbrecher. Und die Menschen lieben das. Wo sie Kinder hingegen nicht so lieben. Mein ganz blödes Stereotyp, ja, meine Lanze zu brechen für unsere Menschen, die nicht so lange leben. Ich muss ehrlich sagen, man erfährt von, ich sage es einfach mal ganz einfach, Ausländern eine größere Wertschätzung oder auch eine größere Aufmerksamkeit, wenn man mit Kinderwagen unterwegs ist und vielleicht auch Hilfe braucht oder so in Berlin, als man es traurigerweise vom autochthonen indigenen Deutschen erwartet. Wir sind wirklich, das muss man, glaube ich, auch selbstkritisch sagen, wir sind eine ziemlich egoistische, vereinsamte, körperfremde, lebensfeindliche Gesellschaft geworden. Und das erlebt man, finde ich, mit Hunden, diese Gegenüberstellung, Haustier, Baby, hundertprozentig.
Ja, das passt auch nochmal gut zur Carlotta Welding, also unserer Paartherapeutin, die nämlich genau dieses Vereinzelte der Menschheit auch feststellt und deswegen auch dahin kommt, dass vielleicht das Ansinnen ihrer Freundin, das Leben jetzt ohne Mann verbringen zu wollen, und dieser Trend, Männer auch so schlecht zu reden und Beziehungen schlecht zu reden, dass der uns immer weiter eben eine sehr, sehr fatale Entwicklung führt und uns eben in so, sie nennt es Elementarteilchen, zerbröselt, in dessen Zustand wir dann einfach super unglücklich sind. Also sie bricht, das ist nämlich das Nette an diesem und deswegen auch der Lichtblick dieses Artikels, sie bricht eine unglaubliche Lanze für die Paarbeziehung. Und klar, als Paartherapeutin hat sie da offensichtlich auch zum einen die menschliche Erfahrung, aber vielleicht auch die fachliche Erfahrung, zu sagen, dass Paarbeziehung die beste Medizin ist eben, weil es das ursprünglichste menschliche Bedürfnis ist. Und ein großes Glücksversprechen eben auch bedeutet, wenn Menschen miteinander im Guten zusammenleben können. Und sie sagt auch, es gibt Studien, die belegen, dass gerade wenn du als unsicher gebundener Mensch in einer Beziehung bist und diese Beziehung als positiv erlebst, dass du heilen kannst, also dass dein eigenes schlechtes Erleben damit wettgemacht werden kann.
Ich finde diese Stelle am Ende des Artikels wirklich einfach nur großartig. Wir hatten ja letzte Woche mehr oder weniger in allen Artikeln, auch die, die den Artikel schreiben, die sozusagen den Wahnsinn propagieren, sie schienen selbst das auch wirklich zu unterstützen. Und hier, wie du gerade sagtest, die Charlotte Welding bricht hier wirklich eine ganz wunderbare Lanze und schreibt zum Beispiel, ist nicht der Anspruch, alles von einer Person haben zu wollen, all sein Sehnen in einem Menschen zu vereinen, die wahnsinnigste, fantastischste und anarchistischste Idee von allem.
Ja.
Verglichen mit dieser Idee, was für ein schnöder Konsumerismus im Heterofatalismus steckt. Gefühle und Sex werden outgesourced, in verdauliche Häppchen verpackt. Hier etwas Orgasmus, da etwas gemeinsames Weinen. Zu wirklicher Reibung und echtem Konflikt kommt es nicht mehr. Ja, finde ich großartig.
Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt wieder anfängt, darüber zu schreiben und da vielleicht auch etwas Realität wieder aufblitzeln zu lassen und auch mal das Ende der Fahnenstange zu zeigen, wo das nämlich hinführt jeweils, sind wir vielleicht mit dem Heterofatalismus auch bald wieder an sein Ende gekommen. Es wäre jedenfalls zu wünschen.
Ja, ein anderer rückläufiger Trend, neues Thema, ist der Trans-Trend. Es war ja lange Zeit ein Tabu, davon zu sprechen, beziehungsweise es zu kritisieren. Und die NZZ beschäftigt sich jetzt mit dem Thema, Birgit Schmidt von der NZZ, und schreibt, ja, dass also immer weniger junge Menschen sich eben sozusagen dem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Es sei offensichtlich eine Modeerscheinung gewesen. Und dieser Aktivismus, der verliere so allmählich an Kraft. Und wir haben das ja, viele von uns auch ganz privat im persönlichen Leben kennengelernt, wer sich da kritisch zu Wort gemeldet hat, der wurde ja in der Regel bestenfalls ausgeschlossen, vielfach auch dann angegriffen oder angezeigt oder landet gar im Knast, ja, wie in England, wie...
Der Lehrer, ne? Meinst du den?
Ja, ich dachte jetzt gerade an unseren Blasinstrumentebauer aus...
Ah, aus der Schweiz, ja, stimmt, der ja auch. Der hat ja auch nur festgestellt, es gibt zwei Geschlechter, upsie.
Nur der Hinweis darauf hat ihm eine Gefängnisstrafe eingebracht. Dann sagen alle, nein, das war doch nicht eine Gefängnisstrafe dafür. Er wollte einfach nicht seine Strafe zahlen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was ist das denn? Ja?
Zahl doch einfach, ist doch nicht so schwer, Junge. Hä?
Ja.
Das ist ja bei dem Enoch Burke, hieß der, glaube ich, ne? Dieser Lehrer in England, der auch sich geweigert hatte, ein Transkind, Anführungszeichen, in dem neuen, Anführungszeichen, Geschlecht anzusprechen und hat dafür einen Schulverweis bekommen und ist dann halt trotzdem wieder in die Schule gegangen. Und deswegen saß der jetzt im Gefängnis. Und da wurde auch gesagt, na, der hätte ja einfach nie mehr hingehen müssen.
Wahnsinn.
So seine eigene Schuld.
Man kann sich nicht ausdenken. Und das ist gut, dass wir das ansprechen, weil das zeigt auch nochmal wirklich, also wir sprechen jetzt von dem Trans-Trend und sagen, jetzt ist es wieder im Abschwellen sozusagen, dieser Kult. Es war ja klar, Jugendliche, die in der Pubertät sind, die suchen nach Identität. Und wenn das plötzlich so gehäuft auftritt, dass also eine Generation Dinge von sich behauptet, die es bisher nie gab, dass es vielleicht tatsächlich natürlich eine Mode ist, das anzusprechen, war ja sozusagen nicht möglich. Und es ging dann eben so weit, nicht nur so Larifari, du darfst nicht reden, sondern es hat handfeste Konsequenzen, wenn du dich diesem Zeitgeist entgegengestellt hast. Man musste dann diesen Wünschen sozusagen, in Anführungszeichen Wünschen, der Kinder, die sagen, ich bin vom anderen Geschlecht, vorbehaltlos sich beugen. Das ist was der säkulare Extremismus fordert in meinen Augen. Die toxische Weiblichkeit, ja, die sich dann einig ist. Wer sagt, dass er so fühlt, dann hat er recht. Gefühle über alles. Das ist sozusagen dieses Mantra des Transgenderismus. Du bist, was du fühlst. Und wer einer kommt und sagt, du hast Unrecht, dann weg mit dem. Ja? Und das ist wirklich interessant, wie sehr das implodiert, mehr oder weniger. Es gibt da verschiedene Studien, zum Beispiel hat der britisch-kanadische Politologe Erik Kaufmann eine Umfrage unter Studenten ausgewertet, die sich weder als Frau noch als Mann identifizieren. Dabei ging es also um Non-Binarität. Und da hätten sich 2023 an einer amerikanischen Schule noch 8% als non-binär bezeichnet und 2025 waren es nur noch 2%. Anderswo sei es um die Hälfte zurückgegangen. Das schreibt in einem Bericht mit dem Titel Der Rückgang trans- und queerer Identität unter jungen Amerikanern. Natürlich wird er da angegriffen. Dann wird er natürlich auch als rechtsextrem beschimpft im Netz. Aber er bekommt recht prominenten Zuspruch, zumindest in der Sache. Denn selbst die New York Times, die nun mal wirklich nicht dafür bekannt ist, anti-woke zu sein, es ist ja eigentlich mehr oder weniger das linke Schlachtross im Kulturkampf, das diesen Wahnsinn propagiert und propagiert hat. Und sie lässt den Linguisten John McWhorter schreiben, der auch gar nicht da irgendwie, ich sage jetzt mal, bisher kritisch unterwegs war, der sagt immer mehr, binäre Geschlechter, sagt er, sind wieder auf dem Vormarsch und damit auch die Pronomen, die mit ihnen am engsten verbunden sind, also mit he und she. Immer mehr würden sich als er und sie bezeichnen, wieder. Es ist so irre, oder?
Das ist der Wahnsinn.
Es ist so Wahnsinn. Wenn jemand uns vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren diese Sendung hören würde, der würde denken, was reden die da? Aus welchem Paralleluniversum soll das denn bitte kommen? Aber es ist Realität. Und ja, 2024 ging die Zahl der 18 bis 22, jetzt eine andere Studie, der 22-Jährigen, die sich als trans identifizieren, im Vergleich zu 2022 um die Hälfte zurück. Dasselbe bei den Non-Binären.
Ich denke immer, wenn du mit Non anfängst, du sagst jetzt was von Nonnen. Aber da hänge ich vielleicht auch noch zu sehr in der letzten Sendung mit unserer Nonne. Also als Nonne identifizieren die sich jedenfalls nicht, sondern als Non-Binär.
Mhm. Als Non-Binär. Hilft dir das? Non-Binär?
Nee, ist gut. Mach mal da. Ist ja auch nicht schlimm, wenn du von Nonnen redest.
Ach so, und die Generation, die da wirklich sozusagen am stärksten infiziert wurde, sind die Amerikaner in den frühen 2000er Jahren. Da muss man wirklich sagen, also die Kinder, die in den frühen 2000er geboren wurden, ich habe ja selbst einen Stiefsohn, der ist Jahrgang 2007. Und das ist ja alles wirklich kein Spaß. Der ist auf dem Prenzlauer Berg zur Schule gegangen oder geht dort noch zur Schule. Und da ist es dann wirklich so. Da glauben bis auf ihn alle an mehr als zwei Geschlechter. Alle sind davon überzeugt, dass Männer schwanger werden können. Alle sind davon natürlich überzeugt, AfD ist Wiedergeburt des Nationalsozialismus. Und alle sind mehrfach geimpft. Das sind jetzt 18-, 19-jährige junge Erwachsene, die dann also vor 4-5 Jahren noch richtig junge Teenies waren. Und ja, die sind groß geworden mit der härtesten Biolüge. Ja, da ging es dann schon in der Kita los, auf dem Prenzlauer Berg. Absolut Creme der Creme des Vocals, des Regenbogens, die dann ja wirklich alles abbekommen. Dann rein geht's in Corona, dann tragen sie Masken, dann werden sie durchgeimpft, dann hängen sie alle vor den Computern jahrelang. Und gut, jetzt gibt's die Wehrpflicht für diese Generation. Also
kann dem wieder ausgetrieben. Nee, aber Corona finde ich ein interessantes Stichwort in diesem Zusammenhang. Also, weißt du, bei so ein bisschen befürchte ich, wird dasselbe passieren wie mit Corona. Was meint die Kerstin? Also, sie meint, da wird jetzt von der NZZ groß verkündet, der Transtrend ist vorbei. Die Zahlen gehen auch tatsächlich zurück. Ist alles super erfreulich, finde ich toll, schön. Mhm. Also, es freut mich. Aber die Frage ist, wird irgendwer jetzt mal nachforschen, an welcher Stelle wir Fehler gemacht haben, wo irgendwas falsch gelaufen ist, was mit den Opfern ist, wer jetzt wirklich einen Schaden von getragen hat. Also weil das ist ja die eine Sache, wenn 99,9% der Klasse glaubt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Also klar, die Gehirnwäsche ist schon fatal für die an sich, aber das ist reparabel, sage ich mal. Aber was ist mit denen die Brüste abgeschnitten wurden? Was ist mit denen, die sich ihren Penis haben abschneiden lassen, um mal die drastischste Form zu nehmen? Was ist mit denen, die Hormone genommen haben über Jahre und jetzt nicht mehr zurückfinden zu ihrer eigentlichen Stimme, wo der Haarwuchs, der Bartwuchs bleibt, der Adamsapfel bleibt. Also ich brauche es gar nicht ausführen. Wir haben alle eine gewisse Vorstellung davon, was sich diese Kinder, was sich diese Jugendlichen angetan haben. Wer wird sich um diese Opfer kümmern? Ja. Wer wird darüber reden? Wer wird die Fragen stellen? Wer Schuld hat an dem Ganzen? Das sind nicht die Kinder, sondern wir können ja mal gucken. Wir haben Medien, die den ganzen Scheiß mitgemacht haben, die das Ganze vorangetrieben haben ohne Ende. Wir haben Lehrer, wir haben Schulen, wir haben auch Eltern, die das alles ganz, ganz toll und wichtig fanden und richtig fanden. Wir haben Politiker, die Gesetze erlassen haben, wonach man jedes Jahr einmal sein Geschlecht wechseln kann. Wir haben Ärzte, die diese Hormone verschrieben haben. Wir haben Ärzte, die Penisse abgeschnitten haben und Brüste. Wer wird diese Leute, all diese Leute zur Verantwortung ziehen? Und wie lange wird das, nachdem der Trend jetzt vorbei ist und sich weniger Leute oder weniger Jugendliche als diesem Quatsch identifizieren, aber wer sorgt dafür, dass aus den Institutionen der Kack endlich rauskommt?
Exakt.
So.
Absolut. So. Ja, genau.
Da rächt mich doch alles auf vorne, hinten. Weil es wird genau das prophezei ich jetzt mal, es wird wie bei Corona nichts passieren. Wir werden keine Schuldigen finden, wir werden es nicht aufarbeiten, sondern es mändelt sich aus, im besten Fall. Und das ist ein Verbrechen, mal wieder. Und dann machen wir den nächsten Kult, den nächsten Trend, den nächsten Scheiß-Hype mit und versauen eine ganze Generation.
Ja, und das ist unverzeihlich. Hä? Jetzt geht's ja los mit Internetverbot. Die 16-Jährigen dürfen nicht mehr ins Internet, aber die 14-Jährigen durften ihre Brüste amputieren und ihre Genitalien amputieren lassen.
Ja.
Aber es war nicht möglich, dass wir als Gesellschaft in der Lage waren, junge Menschen vor diesen Sachen zu schützen. Wir haben es ja in Berlin immer noch, wir hatten es ja auch angesprochen. Theaterstücke, die hier steuerfinanziert stattfinden, meine bittersüße Brustamputation, wo das gefeiert wird. Man glaubt es kaum.
Ja, und wenn ich darf, nächstes Thema. Die Sachen laufen ja noch weiter. Also zumindest hier in Deutschland sehe ich auch noch nicht, dass wirklich ein Trend vorbei ist. Wie sich ja vor kurzem erst gezeigt hat mit dieser bescheuerten queeren Bücherkiste, die ganz Hannover beglücken soll. Es ging durch die Medien, es haben sich auch ein paar aufgeregt, aber ganz viele fanden es auch ganz, ganz großartig. Die Stadt Hannover beschäftigt tatsächlich eine Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Eine Juliane Steger, und die hat sich hunderte Bücher angeguckt und dann eine tolle Bücherkiste zusammengestellt mit lauter queeren Büchern, was auch immer das bedeuten soll. Ich bin ein bisschen aggro gerade drauf.
Nein, du kannst gar nicht aggro genug sein.
Diese Bücherkiste wurde an die 42 städtischen Kindertagesstätten in Hannover verteilt und soll jetzt die Kinder glücklich machen. Das Einzige, was ich ein bisschen lustig an der Sache finde, ist, dass es ein Buch da drin gibt. Das nennt sich Julian ist eine Meerjungfrau. Da habe ich kurz überlegt, ob ich es dir kaufen soll.
Werde ich jetzt hier gerade irgendwie gemobbt?
Nein, um es mal mit den Worten von Hannover zu machen, von dem Familienblog der Stadtverwaltung auf Instagram schreiben sie, die Bücher spiegeln die Vielfalt unserer Lebenswirklichkeiten wider. Hinsichtlich Familienmodelle, Unterschiedlichkeiten von Körpern und Hautfarben, Geschlechtsidentitäten, all das erlebten Kinder bereits von klein auf in ihrem Alltag. Und diese Bücher helfen nun, die Realität abzubilden. Unterschiede spielerisch zu verstehen und vermitteln eine zentrale Botschaft jetzt an dich, Julian. Wir sind alle gleich, aber gleich wertvoll.
Willst du damit sagen, dass ich vielleicht eine Nixe wäre, hätte ich als Kind auch schon solche tollen Bücher bekommen?
Hättest du das richtige Buch in der Hand gehabt, könntest du jetzt durchs Meer schwimmen, ja, als kleine Meerjungfrau.
Ja, zumal der Ozean ja steigt.
Deine
ja.
Frau könnte am Ozean stehen, genau. Und ich in Empfang, wie geht die kleine Meerjungfrau denn? Will sie ja Beine, dann hat sie Beine, aber sie darf nicht sprechen.
Wir hatten das.
Christian Andersen, das ist Originalmärchen, ja.
Das ist schön, ne? Das ist gut, oder?
Ist super schön. Es geht halt nur, wie immer bei Christian Andersen, geht es halt traurig aus. Sie stirbt am Schluss. Oder sie stirbt ja nicht, sie wird zu Schaum.
Ja, ich erinnere mich ganz dunkel nur. Sehr schön. Okay, ja. Das notiere ich mir gleich mal, weil ich immer noch auf der Suche nach guten Büchern für die Kinder.
Ja, aber darum geht's nicht in dem Buch Julian ist eine Meerjungfrau.
Überleg mal, wie tief wir gesunken sind. Wie krank und nicht nur krank, wie verbrecherisch diese Menschen auf uns losgelassen werden. Ich sehe hier auf der Website von hannover.de Juliane Steger und sie gibt auch ihre Pronomen an in einer Klammer dahinter. Sie und ihr.
Aber immerhin, siehst du, sie folgt dem neuen Trend. She, her, ja,
sie
ja.
Sie ist absolut auf der Höhe der Zeit. Wahnsinn. Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt.
Na, wenn du noch mal einen Beruf suchst, das ist es doch.
Das sind die Regenbogen-Ayatollah. Was ist denn Ayatollah auf weiblich? Gibt's da ein Ayatollah-Jaha? Nee, geht nicht.
Das kannst du uns ja später erklären, wenn du über feministischen Islam sprichst.
Ja.
Ganz kurz vielleicht so eine kleine Schau der Werke, die da jetzt in dieser Bücherkiste sind. Man muss ja auch wissen, worum reden wir eigentlich. Es geht nämlich, neben Julian ist eine Meerjungfrau.
Eine Nixe?
Nee, die Zeitung hatte was mit Nixe geschrieben, aber eigentlich heißt das Buch Julian ist eine Meerjungfrau. Also nie, dass du dir das Falsche besorgst. Es gibt auch noch andere Geschichten wie die Transgender-Geschichte Teddy Tilly. Da geht es um den Teddy Thomas. Meine Güte, so viele Alliterationen. Der möchte lieber eine Teddybären sein und sich Tilly nennen, also statt Thomas Tilly. Das ist eine Geschichte. Oder auch die Geschichte Prinzessin Pfiffigunde, wo alles genau anders ist, also nicht wie du es im Märchen kennst, sondern alles exakt andersrum, dann ist es nämlich immer richtig. Oder auch die tolle Geschichte von Onkel Bobbys Hochzeit, wo Claras Lieblingsonkel seinen Freund Jan heiratet und nach anfänglicher Skepsis findet Clara das nämlich jetzt gut, dass sie zwei Onkel hat. Oder auch die tolle Geschichte Ein Tag im Leben von Marlon Bundo. Und diese Geschichte hat mich sehr interessiert. Da geht es nämlich um zwei schwule Kaninchen, die trotz Verbot trotzdem Hochzeit feiern. Und ich dachte, irgendwas klingelt doch bei mir. Ja. Und zwar, dieses Buch ist eine amerikanische Übersetzung von einem Buch, was als Parodie geschrieben wurde auf ein Buch, was die Frau und die Tochter von Mike Pence geschrieben haben. Charlotte Pence und ihre Mutter Karen haben ein Buch über das Familienkaninchen geschrieben. Das muss in Amerika ziemlich bekannt gewesen sein zu der Zeit. Und dieses Kaninchen heißt eben Marlon Bundo und sollte so eine Bunny-Version von Marlon Brando sein.
Ja, daran dachte ich auch natürlich, ja.
Genau, in der Urversion. So. Und einen Tag bevor dieses Buch rauskam, das Originalbuch, hat irgend so ein Komiker eine Verarsche sozusagen rausgebracht. Und in diesem Buch heiratet das Kaninchen nämlich dann einen Kaninchenmann. Mhm. So. Und das sollte den Mike Pence nämlich ganz doll ärgern. Und der kommt auch in dem Buch vor als Kakerlake oder sowas. Und die Kakerlake sagt dann, nein, Kaninchenmänner können nicht untereinander heiraten. Man muss halt eine Kaninchenfrau heiraten. Und dann macht aber das Kaninchen, was es will und heiratet doch den. Und zwar werden sie vermählt von einer lesbischen Katze.
Ach du großer Gott.
Bescheuer.
Oh Mann. Ja gut, man lacht, aber wir zahlen dafür. Hä? Was kostet das die Stadt Hannover oder den Stadtteil?
Ja, 11.000 Euro. Oh. Aber in der Tat kannst du dich ja trotzdem fragen. Also wir wissen, dass der Betreuungsschlüssel katastrophal ist, dass irgendwie in den Kitas immer wieder zu Gewalt und solchen Sachen kommt. Also als Spitze des Eisbergs, aber dass auch andere Sachen einfach nie laufen. Und dann wird das Geld in diesen Scheiß investiert. In etwas, was Kinder nicht nur nicht brauchen, sondern was soll das? Also was soll diese Verwirrung? Was soll dieser Kack? Lass den Kindern doch ihre Traumwelt. Naja gut, ja, wir können uns diese Frage beantworten. Sie sollen verwirrt werden.
Ja, und mal von Anfang gedacht, oder in der Rückschau so ein bisschen. Sie wollten Toleranz, jetzt wollen sie mehr als Toleranz. Sie wollen halt nicht nur von uns Erwachsenen toleriert werden, jetzt wollen sie halt, dass der Zweijährige und der Dreijährige sie toleriert. Ich werde das niemals tolerieren, dass Dreijährige Perversionen tolerieren sollen. Da muss ja dann Toleranz auch aufhören, wo die Indoktrination von Krabbelkindern beginnt. Seid ihr wahnsinnig? Was geht das in Zwei-, in Drei-, in Vierjährigen an?
Ja, absolut.
Und wer diese Indoktrinierung von Kindern toleriert, das ist nicht lustig. Das ist nicht Toleranz, sondern das ist Beihilfe leisten für eine Verwirrung. Und warum tun sich insbesondere Frauen so extrem da hervor? Gut, die Männer kommen im Rock, um in der Kuschelecke dann vorzulesen, aber die Beauftragten und die Propagandisten vorne sind dann Leute wie Juliane Steger, nicht wahr?
Ich habe jetzt nochmal an meinen kleinen Julian gedacht, der eben gerne eine Meerjungfrau sein möchte. Ah. Also der soll doch von mir aus, wenn der kleine dreijährige Julian Bock hat, sich da wie in dem Buch eben so eine Schleppe anzubinden, was dann eben aussieht wie dieser Nixenschwanz, soll er da machen? Das Problem fängt da an, nämlich genau das, was ich vorhin sagte zu diesem Transtrend-Gedöns. Fängt da an, wenn Erwachsene jetzt einschreiten und sagen, Julian, komm mal bitte her, wir müssen mit dir reden. Kann es sein, dass du gerne ein Mädchen sein möchtest? Genau an dieser Stelle fängt es an, wenn wir es nicht einfach als Spaß am Verkleiden, am Ausprobieren akzeptieren. Einen Tag kommt der Julian als Cowboy, einen als Meerjungfrau und am dritten als Polizist. Und es ist völlig in Ordnung. Es fängt an dem Moment oder an dem Punkt an, wo die Erzieherin daraus ein Politikum macht. Und entschuldigt bitte, ihr lieben Linken, genau das ist die Politisierung des Körpers. Nicht, wenn die AfD ein paar schöne Frauen von hinten zeigt.
Ja, und als Indianer, wenn er da kommt, da regt er auf die Ohren, der Julian.
Er hat Indianer gesagt.
Ja, das geht nicht. Da hört es dann auf mit der Toleranz.
Nein, Indianerschmuck darfst du nicht. Aber wenn du eine Meerjungfrau bist, kannst du dir so eine Federn auf den Kopf setzen. Weil so passiert es ja in dem Buch. Da setzt sich der kleine Julian so lauter, ja, es sieht aus wie so ein Federschmuck auf den Kopf. und eben diese Schleppe.
Den Nixon-Indianer?
Nixon-Indianer. Mach mal, neues Thema. Ich rieche mich sonst drauf wieder.
Ja, gehen wir weiter. Der feministische Islam ist jetzt hier ein Thema.
Oder der muslimische Feminismus, wie rum auch immer man das sehen möchte.
Wie auch immer man das sehen will. Also, wir sind uns ja eigentlich einig, dass der Feminismus mehr oder weniger zu Ende ist. Der Feminismus starb mit Männern im Frauensport. Der Feminismus starb mit Männern in der Frauensauna. Der starb mit Männern im Frauenknast oder dann auch spätestens mit Männern auf Frauenlistenplätzen in unserem Parlament in Deutschland, im Deutschen Bundestag. Der ist zu Ende. Was tut also der moderne Feminist oder die moderne Feministin? Na klar, der Islam. Dort finden wir den wahren Feminismus. Auf einer Website des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschreibt Ulrike Hummel, die US-Amerikanerin Amina Wadud, die heute in Indonesien lebt, als eine der wichtigsten Vertreterinnen dieses islamischen Feminismus. Ist auch interessant, dass es die Amerikanerin braucht, nicht wahr? Um eine islamische Feministin zu finden.
Aber immerhin ist es kein Eurozentrismus. Mal ausnahmsweise nicht, ist es nur Amerikanzentrismus.
Ja, Feministinnen heißt es, die haben es in der muslimischen Welt nicht leicht. Denn durch ihre Neuinterpretation der heiligen Texte decken sie patriarchale Verzerrungen auf, sprengen alte Rollenbilder und fordern
Nein.
so auch Männer heraus.
Es gibt im Koran patriarchale Strukturen, es gibt da patriarchale Denkmuster, ist nicht wahr.
Ja.
Ist ja Wahnsinn.
Stell dir vor, also diese Amerikanerin, die wurde bekannt 2005, als sie nämlich das Freitagsgebet in New York leitete. Also das ist eine der größten Errungenschaften offensichtlich für den islamischen Feminismus. Der liegt jetzt schon 20 Jahre zurück. Aber natürlich der Islamismus, der Feminismus. Ja gut, Feminismus und Islamismus, das sind ja heutzutage auch eher verwandte Dinge, wenn man es durchs Brennglas betrachtet. Ich musste dran denken, dass das Lied I'm the Sheik of Araby, Your Love Belongs to Me, kennst du das?
Sing mal, nee.
Night when you're asleep into
Du sollst
your...
singen.
Nein, kann ich nicht. Ich kenn's nicht. Ich kenne nur den Text. Weißt du, es gibt ja Bücher, wo jedem Kapitel irgendein Zitat ja. aus irgendeinem anderen Werk genommen wird.
Ja, ja. Das zeigt immer, dass derjenige sehr belesen oder sehr bewandert ist.
Und ich hatte das nie wieder vergessen. Da steht zum Beispiel dann at night when you're asleep into your tent I creep and the stars that shine above will light our way to love. You roam this land with me. I'm the Sheik of Araby. Und jetzt pass auf, geht's weiter. Oh, I'm the Sheik of Araby and all the women worship me. You should see them follow me around, not bad, even wives of all the other sheiks. They beg to kiss my rosy cheeks and ain't that bad. In fact, that's good. I found I'm a cat. When I lay down to sleep, I'm counting girls instead of sheep. From my harem, I scare them out. Why should I? They are beauties from all races. Auf den Punkt will ich eigentlich kommen. They are beauties from all races and some have pretty faces. I'm the Sheik who knows what love is all about. You might also like. Und so weiter. Also hier sehen wir auch in diesem Lied, da ist das eigentlich alles schon hinweggenommen, dass dieser arabische Scheich die Schönheiten aller Rassen dafür Liebe übrig hat. Im islamischen Feminismus aber der heutigen Zeit, ja, denen geht so ein bisschen der Bammel, auch weil die amerikanischen Gelder einfrieren. Auch das ist wieder so, ja, die Frage, also von was reden wir jetzt? Reden wir von einem organisch wachsenden kulturellen Befund?
Braucht's amerikanische Gelder, damit die Frauen sich befreien?
Es scheint nicht mehr so richtig zu funzen. USAID wird eingefroren und konservative Kreise, heißt es, werden wieder stärker und beharren auf männlicher Dominanz. Wir kennen ja alle diese Bilder aus Afghanistan. Und meine Frau ist Afghanin. Ich kenne die Bilder, wie die aussahen, also ihre Verwandtschaft in den 80ern. Und viele werden auch die Bilder von Osama bin Laden und seiner Familie kennen, zu der Zeit in Afghanistan, wie die da mit Schlaghosen rumliefen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Aber auch in Deutschland hat sich ein islamischer Feminismus etabliert, zumindest laut der ÖR-Webseite hier. Dort interpretieren muslimische Theologinnen aus ihrer Perspektive an verschiedenen islamischen Zentren den Koran. Eine von ihnen ist Dina El Omari, sie ist Professorin und Leiterin der Arbeitsstelle für islamisch-theologische, pass auf, Genderforschung an der Universität Münster.
Bestimmt super anerkannt in der arabischen Welt.
Und sie sieht im islamischen Feminismus sogar besondere Stärken und Chancen für Frauen. Zitat, Das Besondere am islamischen Feminismus ist, dass die Religion immer eine Rolle spielt. Das ist bei westlichen feministischen Bewegungen eher nicht der Fall.
Das stimmt.
In säkularen als auch in islamischen Bewegungen spielt das immer eine Rolle. Kurz gesagt, die Gefangenen, die ihre Zelle schöner machen, die haben halt ein überlegenes Freiheitsmodell. Vielleicht auch ganz interessant, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Gerade wo jetzt hier das auch als antireligiös oder im Islam als religiös geprägt gezeigt wird und im christlichen Kontext halt überhaupt nicht. Die Universität ist Ende des 16. Jahrhunderts aus einem Jesuitenkolleg entstanden. Dann Papst Clemens der 14., der hat das dann 1773 eröffnet mit Kaiser Josef. Die Texte im Koran, heißt es jetzt weiter hier im zwangsgebührenfinanzierten Artikel, die Texte im Koran und der Sunna, den Überlieferungen über das Leben des Propheten Mohammed, sehen islamische Feministinnen als Grundlage, um die Gleichwertigkeit von Mann und Frau aufzuzeigen. Im Unterschied zu männlichen Theologen blicke man als Frau anders auf die heiligen Texte, weil man von patriarchalischen Lesarten betroffen sei, so El-Omari. Also das ist, was aktuell an der Uni Münster gelehrt wird. Thema islamische Genderforschung. Und der Feminismus, er ist, denke ich mal, nicht zufällig bei uns entstanden. Bin kein großer Fan des Feminismus.
Ist noch nie jemandem aufgefallen. Gut, dass du es mal sagst.
Aber er ist nun mal historisch hier entstanden. Und ja, jetzt sagen die einen halt gegen das Christentum, die anderen sagen gerade auch mehr oder weniger auf der Grundlage dessen. Die Frauen im christlichen Glauben sind natürlich präsent. Also, weiß ich, Agnes von Rom und Cecilia und Perpetua und wie sie nicht alle heißen, Teresa von Avila, Katharina von Siena, Hildegard von Bingen. Diese Liste könnte man wirklich lange fortführen. In der Allerheiligen Liturgie werden vielleicht nicht 50% Frauen angerufen, aber eben eine ganze Menge. Das Christentum also als die große antifeministische Theologie zu beschreiben, ist natürlich ein bisschen banal vor dem Hintergrund. Im Koran, glaube ich, wird nur eine Frau namentlich erwähnt. Und das ist Maria, die Mutter Jesu, die dann als Muslime gilt. Dabei gab es den Islam ja sozusagen noch gar nicht.
Also mir fehlt bei der ganzen Beschreibung auch des muslimischen Feminismus oder des feministischen Islam oder wie auch immer man das sehen will, die Debatte um das Kopftuch. Also das wäre ja nämlich immer für mich so das allererste und das ist auch meines Erachtens immer das allererste, was Frauen, die sich befreien wollen, also wenn wir jetzt die feministische Bewegung als eine Befreiungsbewegung sehen von etwas, zum Beispiel patriarchalen Strukturen, die im Koran drin sein, das erste Symbol ist, dass das Kopftuch abgerissen und verbrannt wird. Und dafür werden die Frauen dann gerne auch wieder von der Straße weggeholt und ins Gefängnis gesteckt oder gesteinigt oder anderweitig umgebracht. Die Debatte um dieses Kopftuch findet hier in dieser akademischen Debatte um den feministischen Islam meines Erachtens überhaupt nicht statt oder ich finde ihn da nicht. Und das finde ich ein bisschen, naja, halbherzig. Traut man sich da schon wieder nicht? Oder worum geht's eigentlich? Geht's darum, dass der Koran feministisch gelesen wird und damit ist alles gut? Also so klingt es so ein bisschen. Also es ist eine total abgehobene akademische Debatte, oder?
Exakt. Es wird dir gar nichts Konkretes genannt. Es bewegt sich hier ausschließlich in diesen Schwurbeleien und diesen Wortgehülsen. Was mir neu war, was ich jetzt hier beim Googlen rausgefunden habe, als berühmte weibliche Muslima zählt die Frau eines Pharao. Eines Pharao. Also Aha. Die Pharaonen waren nochmal weiter früher, sag ich mal, als Maria gelebt hat. War mir auch neu. Genau das habe ich ja vermisst. Ich habe gedacht, okay, jetzt lerne ich was. Ja, jetzt wird mir hier mal konkret vielleicht was gezeigt, was gesagt. Nee, so wie wir es kennen. Es wird mit Framing gearbeitet, mit Schablonen. Es wird tituliert und an Substanz lässt man es mangeln. Ah, okay, die Frau des Pharao zur Zeit Moses. Um die geht's tatsächlich. Ist ja spannend.
Mach mal vielleicht ein andermal.
Mach mal weiter.
Ja, vielleicht die einzige Variante für die Frauen, sich einfach einen deutlich älteren Mann zu suchen, weil sie dann noch viele Jahre ohne ihn hat. Wie wir wissen, leben ja Frauen länger. Da hat sie schon mal einen gewissen Vorteil. Und wenn sie sich dann noch einen deutlich älteren nimmt, und da das ja in den muslimischen Kulturen, jetzt wird es wieder arg zynisch von mir, da das in den islamischen Kulturkreisen sowieso eher üblich ist, dass sich der alte Sack irgend so eine Junge sucht, hat sie dann ja noch relativ viel Freizeit ohne ihn als Erlösungsmodell. Ich weiß nicht, ob das in Richtung feministischer Islam geht. Ich wollte versuchen, total glücklich überzuleiten zu unserem letzten Thema, was wir auch schon ein paar Mal hatten, nämlich dass Frauen ja länger leben. Und dazu wurde jetzt auch eine Herzspezialistin befragt, die Sandra Eifert. Und darüber bin ich dann gestolpert und dann ist mir nämlich wieder was eingefallen. Warum leben denn Frauen überhaupt durchschnittlich 5,4 Jahre, zumindest in Deutschland, länger? Da sagt sie, Frauen sind von Natur aus robuster. Ja, weil wir haben nämlich 2x, ihr habt ja nur 1 und auf dem x liegt alles Wertvolle. Haha, Pech gehabt.
Die können sich dann die Fehler durch eine Verdopplung quasi ausgleichen. So läuft's, oder?
Genau, so ist ihre Erklärung. Und das Zaubermittel Östrogen. Aber das ist ja gerade wiederum das Problem, dass wir Frauen auch später das Östrogen verlieren. Dann läuft das nämlich nicht so gut weiter. Also ich weiß, wer jetzt schon wieder im Dreieck springt, wenn er uns denn heute wieder zuhört. Unser lieber Kontrafunk-Kollege Bernhard Lazan hatte mir nämlich mal auf eben diesen Satz von mir hin, naja, Pech gehabt, liebe Männer, wenn ihr eben zu früh sterbt oder wenn ihr so risikoreich lebt oder irgend sowas, habe ich da gesagt. War ja auch gar nicht so ernst gemeint, aber der hat mir daraufhin eine Mail geschrieben und gesagt, nee, Kerstin, jetzt muss ich aber doch mal Einspruch erheben. Das ist nicht einfach Pech gehabt, dass die Männer nicht so lange leben wie ihr Frauen, sondern daran seid ihr Frauen nämlich schuld.
Und ach so.
Da möchte ich doch die Gelegenheit gleich mal nutzen und das klarstellen, was er mir daraufhin nämlich schrieb. Männer sterben nicht grundsätzlich früher. Wir hatten ja da auch schon auf die Klosterstudie abgestellt, dass wenn Männer im Kloster leben, ist die Lebenserwartung ungefähr gleich. Es gäbe auch eine kanadische Studie, die das zeige, dass es durchaus Zeiten gegeben hat, wo Männer genauso alt geworden sind wie Frauen. Und dass Männer so früh sterben, also es ist sozusagen nicht, Frauen sind so robust und deswegen leben sie einfach länger, sondern Männer ruinieren sich durch Todesberufe, sagt er, und daraus folgende Arbeitsunfälle.
Ach so, das ist die Statistik.
Also er hat mir 3 geschickt. So. Das eine ist so Todesberufe und Arbeitsunfälle, ja, was weiß ich, Minentätigkeiten sind vor allen Dingen Männer gewesen.
Ostfronttätigkeiten.
Genau, der Krieg ist das zweite. Ich dachte, ich zähle jetzt nochmal ein paar Berufe auf, was weiß ich, Höhenberufe im Kran, was weiß ich.
Solaranlagen anbringen auf Dächern.
Ja, oder ich musste an so Industriegebäudereiniger denken, also so Industriekletterer und so. Also gefährliche Berufe werden eher von Männern ausgeübt und da passieren mehr Arbeitsunfälle. So, okay, Fakt 1. Fakt 2, der Krieg, da sind immer vor allen Dingen Männer dran beteiligt und die sind dann halt tot. Ich sag das schon wieder so lapidar. Ich meine das mit der größtmöglichen Ernsthaftigkeit und der Ehrfurcht davor, dass Männer früher gehen müssen. Und Selbstmorde. Und da sagt er, bei den Selbstmorden, also das hattest du auch schon ein paar Mal zitiert, dass tatsächlich die Selbstmordrate unter Männern viel, viel höher ist, liegt zum einen auch am Krieg. Veteranen gibt es Untersuchungen dazu.
Ach so.
Also entweder sie werden im Krieg getötet oder sie töten sich selbst danach, weil sie mit den Folgen des Krieges nicht klarkommen und den Folgen dessen, dass sie töten mussten. Und der Feminismus ist ein Selbstmordgrund für Männer, würden Abschiedsbriefe belegen. Und zwar der Feminismus in dem Sinne, dass Frauen sich vermehrt trennen von Männern und diese Scheidungskriege, wo viel stärker Frauen bevorzugt werden, wenn es um die Frage geht, wer kriegt die Kinder, wie oft dürfen die Kinder die Männer sehen, treibt Männer in den Selbstmord oder Falschbehauptungen zum Thema sexuelle Übergriffe. Auch das ein Riesenproblem, muss nur mal eine Zeitung aufschlagen. Wir hatten es erst kürzlich mit dem Weltchef. Es geht super schnell, dass eine Frau diese Anklage erhebt und es bleibt immer was hängen, egal ob wirklich was passiert ist. Und natürlich ist das ein Grund, also wenn dann noch ein wirtschaftlicher Ruin dazu kommt, sich in den Selbstmord zu treiben. Leider ist unsere schöne Sendezeit schon wieder zu Ende, sonst könnten wir dieses Thema nochmal vertiefen. Aber vielleicht machen wir das nochmal.
Ja. Das war's bei Mann und Frau für heute. Wir hoffen, zwischen erotischer Ideologie, queeren Bücherkisten und sehr grundsätzlichen Lebensfragen war wieder für jeden etwas dabei.
Wenn Sie gar nicht genug von uns bekommen können und auch nicht warten wollen bis nächste Woche, dann schauen Sie mal in unsere Kontrafunk-App. Dort finden Sie alle Folgen zum Nachhören jederzeit abrufbar.
Und auf YouTube gilt wie immer, kommentieren Sie gerne, liken Sie die Sendung, teilen Sie sie weiter. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Wie Sie sehen, wird das dann manchmal auch in der Sendung noch zitiert. Ich bin Kerstin Kramer.
Und ich bin Julian Adrath. Bis zur nächsten Ausgabe von Mann und Frau im Kontrafunk. Bleiben Sie dran. Thank you.